Ein Vorwort von Pietro Acchiati, die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners in meinem Leben. Unter den vielen Vorträgen Rudolf Steiners finden sich auch solche, die er ausdrücklich für Anfänger gehalten hat, sozusagen als erste Einführung in seine Geisteswissenschaft. Der Grund, warum gerade diese drei ausgewählt wurden, liegt weniger darin, dass sie besonders einfach oder leicht zu lesen sind, als vielmehr darin, dass sie aktueller denn je sind. Durch sie wird die heutige Notwendigkeit einer geisteswissenschaftlichen Vertiefung in Bezug auf alle Bereiche des Lebens besonders deutlich. Viele Menschen finden heute nur schwer einen Zugang zum Gedankengut Rudolf Steiners. Die Art der Redaktion seiner Vorträge kann, bei möglichster Treue zum überlieferten Wortlaut, eine wichtige Rolle spielen. Denn die Gliederung des Textes durch eine Zeichensetzung, die dem Auge des Lesers ermöglicht, so weit wie möglich das Ohr des Zuhörers zu ersetzen. Auch der Preis und die Gestaltung eines Buches spielen für viele Menschen heute eine nicht unwesentliche Rolle. Rudolf Steiner hat seine Vorträge, so wie alles andere, was er hervorgebracht hat, als Eigentum aller Menschen betrachtet. Im Vortrag vom 25. April 1919 führt er aus: Der Mensch verdankt das, was er schaffen kann, aus seinen Fähigkeiten, der menschlichen Sozietät, der menschlichen sozialen Ordnung. Es gehört einem in Wahrheit nicht. Jeder kann nach meinem Tod drucken, was ich hervorgebracht habe. Man kann es in beliebiger Weise verwenden, und das ist Recht. Ich wäre sogar einverstanden, wenn noch mehr Rechte wären auf diesem Gebiet. Es gibt keine andere Rechtfertigung dafür, dass man geistiges Eigentum zu verwalten hat, als dass man, weil man es hervorbringen kann, auch die besseren Fähigkeiten hat. Möge der Tag bald kommen, wo im Internet alles von Rudolf Steiner hervorgebrachte allen Menschen zur Verfügung steht. Dies könnte eine Fülle von Begabungen auf den Plan rufen, die auf vielfältige Weise in Ehrfurcht und Treue dem Geist Rudolf Steiners gegenüber mit einem Wortlaut umgehen, der in seinem Ursprung nicht mehr sinnlich wahrgenommen werden kann. Als ich eine Einführung zu den folgenden Vorträgen schreiben wollte, stellte ich bald fest, wie schwierig es ist, Rudolf Steiner Menschen vorzustellen, denen vielleicht nicht viel mehr als der Name bekannt ist. Es geht hier aber weniger um die Person Rudolf Steiners als um das, was er in die Welt gebracht hat, was er anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft genannt hat. So habe ich mich dafür entschieden, einfach meine Lebenserfahrung mit dieser Geisteswissenschaft zu schildern, wie ich auf die Schriften Rudolf Steiners gestoßen bin und was sie für mich über die Jahre bedeutet haben. Einmal in meinem Leben habe ich einen autobiografischen Vortrag gehalten, im Jahre 2002 in der Evangelischen Akademie in Bad Boll, und ich möchte aus ihm das wiedergeben, was ich durch meine Auseinandersetzungen mit der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners erlebt habe. Den Charakter des gesprochenen Wortes werde ich im Wesentlichen beibehalten. Ich könnte vieles über mein Leben in Amerika Mitte der 70er Jahre erzählen. Hier vielleicht nur dieses. Ich habe zu jener Zeit meine Stimme verloren, sie versagte allmählich. Erst viel später ist ein Arzt in Mailand auf die Idee gekommen, mir ein Kontrastmittel zu geben, und beim Röntgen hat man bemerkt, dass die Speiseröhre stark gekrümmt war. Das war ein Schilddrüsenkopf. Heute funktioniert bei mir so richtig nur ein Stimmband. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt sprechen kann. Ich habe mir das so erklärt: Jeder Mensch muss ja irgendwie auch das Gute finden in dem, was ihm passiert. Dass ich mir gesagt habe, wenn ich damals meine Stimme nicht verloren hätte, hätte mir der missionarische Orden, in dem ich tätig war, die Obladen der unbefleckten Jungfrau Maria, niemals gegönnt, Einsiedler am Comer See zu werden, und ich hätte dann die Schriften Rudolf Steiners vielleicht niemals entdeckt. Eine Zeit lang als Einsiedler zu leben, war immer ein Traum meines Lebens gewesen. Nicht, dass ich ein ganzes Leben als Einsiedler leben möchte, dafür bin ich viel zu redselig. Nur, wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf, lebte in mir eine tiefe Empfindung, die sagte: Wir haben fast nichts mehr an Wahrheit, wir haben nur Worte, leere Worte. Wenn ich einen Zug meines inneren Lebens herausgreifen darf, dann ist es ein unstillbarer Durst nach Wahrheit. Ich wurde zum Beispiel damals gefragt, ob ich die Gemeinde in New York leiten dürfe. Das wäre eine Lebensversicherung ohnegleichen gewesen, denn es stand viel Geld zur Verfügung. Ich habe das abgelehnt, weil ich wusste, dann wäre ich nicht mehr frei zu sagen, was ich denke, oder weiterzusuchen, mich frei zu bewegen und immer unterwegs zu bleiben. Weil ich meine Stimme fast ganz verloren hatte, wurde mir erlaubt, Einsiedler am Kummersee zu werden. Kurze Zeit nach der Ankunft fand ich bei der Lektüre des italienischen Autors Massimo Scaligero hinter einem Zitat in Klammern gesetzt den Namen Rudolf Steiner. Ich habe mir gesagt, nun, Rudolf Steiner ist sicherlich ein deutscher Name. Ich las nochmals das Zitat. Der Autor Scaligero hatte im ganzen Buch vom Meister der neuen Zeiten geschwärmt, ohne an irgendeiner Stelle zu sagen, wen er meinte. Innerhalb weniger Sekunden wusste ich, dieser Steiner ist die Quelle, ist der Meister, von dem im Buch ständig die Rede ist. Und meine nächste Frage war, wer ist dieser Rudolf Steiner und wann hat er gelebt? Und jetzt war ich als Einsiedler in diesem entlegenen Haus am Kummersee auf der Suche nach Rudolf Steiner. Zwar waren am Ende von Scaligeros Buch 20 seiner eigenen Bücher angeführt, aber nichts von Rudolf Steiner. 2 Monate später in Mailand habe ich die ersten Bücher Rudolf Steiners gefunden. Ich musste Vorträge für eine kleine Gruppe von Nonnen halten, mehr mit dem Hauch als mit der Stimme. Aber man hat ja als Ordensmann das Gelübde des Gehorsams abgelegt und jemand war in letzter Minute ausgefallen und ich musste ihn vertreten, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Zwischen den Vorträgen habe ich keine Kirchen besucht, davon hatte ich genug, sondern Buchhandlungen. Und in einer kleinen Buchhandlung am Domplatz fand ich zum ersten Mal Bücher von Rudolf Steiner. So ging ich zu den Nonnen zurück, um sie um ein wenig Geld zu bitten, denn ein guter Ordensmann besitzt kein Geld. Ich wollte ihnen nicht sagen, wofür ich das Geld brauchte, nämlich um Bücher von Rudolf Steiner zu kaufen. Ich habe nur gesagt, dass ich Geld für Bücher benötige. Und das Erste, was ich kaufte, waren die Philosophie der Freiheit und die Hamburger Vorträge über das Johannesevangelium. Innerhalb von Tagen, liebe Anwesende, ich könnte sogar sagen, innerhalb von Stunden, wusste ich mit innerster Gewissheit, das ist dasjenige, was du ein ganzes Leben in Ost und West gesucht hast. Wie ein Orkan hat es auf mich gewirkt. Bei den Vorträgen über das Johannesevangelium habe ich festgestellt, dass alles Mögliche vorausgesetzt wird, aber bei der Philosophie der Freiheit war es ganz anders. Es war so, als wäre jeder Satz mir aus der Seele gesprochen, bis in die Formulierungen hinein. Ich hatte ja eine sehr gründliche philosophische Ausbildung hinter mir. Ich habe bald gemerkt, dass die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners quantitativ gesehen eine ziemliche Strapaze ist, nicht, dass ich sofort die 350 Bände gekauft hätte, aber ich hatte mich nach dem Umfang des Werkes erkundigt. Ich habe mir dann gesagt, du hast ein Zimmer, du hast einen Teller, ein Bett, dein Schicksal hat für all das gesorgt. Jetzt merkst du, wie umfangreich dieser Impuls ist, bleibe ruhig. Du brauchst viel Zeit, um dich da hinein zu vertiefen. Solange du den Mund über gewisse Dinge halten kannst, wird es mit der Kirche schon gehen. Es wird nicht mehr zu vereinbaren sein, wenn du anfängst, darüber zu reden. Das habe ich ganz genau gewusst, denn ich kannte ja den Laden sehr gut. Kurz und gut, ich war jetzt 2 Jahre Einsiedler und habe am Stehpult arbeitend zwischen 16 und 18 Stunden pro Tag volle Pulle, wie man salopp sagt, im Durchschnitt pro Tag einen Band der Gesamtausgabe gelesen. Ich hätte heute nicht die Hälfte der physischen Kräfte, die damals vorhanden waren, und ich lese Steiner heute auch viel langsamer. Damals war ich wie ein ausgetrocknetes Land, das vom Wasser nie genug haben kann. Ich habe von Anfang an ein Büchlein geführt, in das ich jedes Mal eintrage, wenn ein Buch zu Ende gelesen ist. Ich habe die Gesamtausgabe Rudolf Steiners im Durchschnitt 4 bis 5 Mal durchgeackert. Manche Bände 10-mal, andere 2-mal, aber wenn ich die Bände zusammenzähle, die ich in den letzten 27 Jahren durchgearbeitet habe, dann sind es an die 2000. Was ich damit sagen will ist, die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners ist für mich zum wichtigsten Lebensinhalt geworden. Ich war nur gespannt, wie lange das mit der katholischen Kirche gut gehen würde, besonders aufgrund der Frage, die im Katholischen bis heute mehr verpönt als zugelassen wird, ob der Mensch tatsächlich nur einmal das wunderbare Geschenk bekommt, ein Leben auf der Erde zu verbringen, oder ob es nicht besser zur Fülle der göttlichen Gnade und Liebe passt, dass jedem Menschengeist der Auftrag gegeben wird, mitverantwortlich zu sein für die ganze Entwicklung von Erde und Mensch von Anfang bis Ende. Ich möchte versuchen, einige wenige Aspekte der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners darzustellen. Als erstes das Folgende. Ich habe immer gestaunt, wie durch die Lektüre von Rudolf Steiners Texten über unzählige Dinge Klarheit geschaffen wird. Ich habe niemals, wirklich niemals, Rudolf Steiner irgendetwas geglaubt. Das kommt für mich nicht in Frage. Meine Ausbildung war viel zu rationalistisch, als dass ich es mir erlauben würde, jemandem anderem etwas zu glauben. Meine Schwierigkeiten mit der Kirche lagen gerade darin, dass sie verlangt, auch Dasinnige zu glauben, was man nicht versteht. Ich habe immer gemeint, ein Recht zu haben, die Dinge zu verstehen. Wenn mir Unendliches bei Rudolf Steiner einleuchtet, dann deswegen, weil mein Denken Dasinnige, was ich da lese, in Einklang sieht mit der Wirklichkeit, in der wir leben. Das Kriterium der Wahrheit ist der Einklang mit der Wirklichkeit. Kein leichtes Kriterium vielleicht, aber ein einfacheres gibt es nicht. Denn etwas ist nur dann wahr, wenn es in Harmonie steht mit der ganzen Schöpfung. Wahr ist alles, was die Schöpfung so beleuchtet, dass sie dadurch besser, gründlicher, tiefer erfasst werden kann. Rudolf Steiner hat mir zum Beispiel den Gedanken der Inspiration der Heiligen Schrift gerettet. Denn im Theologiestudium wurden uns Matthäus, Markus, Lukas und Johannes so dargestellt, dass sie zwar gute Menschen waren, aber wissenschaftlich noch nicht so weit, wie wir heute sind. Als Historiker nicht so fachkundig wie ein Exegese-Professor von heute. Sie haben sicherlich als Evangelisten ihr Bestes getan, aber als Geschichtswissenschaftler kommen sie nicht in Frage. Und manchmal hatte ich in den Studienjahren den Eindruck, dass mancher Professor des Neuen Testaments sich viel gescheiter dünkte als Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zusammen. Er hat immer gewusst, wo korrigiert werden muss, wann sich wer wiederholt, wer von wem kopiert hat und wo sie sich alle widersprechen. Und jetzt lese ich Rudolf Steiner. Ich fasse Dinge zusammen, die mich seit fast 30 Jahren so gut wie Tag und Nacht beschäftigten, und er sagt mir, die Evangelien sind von Menschen geschrieben, man nennt sie Eingeweihte, die echte Erfahrungen im Übersinnlichen hatten. Sie konnten das Geistige wahrnehmen, was ein normaler Mensch nicht kann. Und nur weil die herkömmliche Theologie den Schlüssel zu ihrer Sprache verloren hat, was auch, es ist keine Kritik, zu den Notwendigkeiten der Entwicklung gehört, weil sie die Fachsprache des Esoterismus nicht mehr versteht, kann sie beim besten Willen mit diesen Texten kaum etwas anfangen. Ich kann Ihnen nur sagen, meine Ehrfurcht vor den Evangelien ist wieder so groß geworden, dass ich mein Griechisch erneut aufgefrischt habe. Und ich lese weiter bei Rudolf Steiner. Du kannst dich dem Johannesevangelium nur nähern, indem du jedes Wort auf die Goldwaage legst. Alles in diesem Evangelium zeigt von geisteswissenschaftlicher Genauigkeit und von unendlicher Tiefe. Sagen Sie mir, ob es im Katholischen oder im Evangelischen auch nur einen einzigen Menschen gibt, einen Professor, der eine so geartete Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift hat. Sie können sich vorstellen, wie einem zumute ist, wie es einem wehtut, wenn man liest, Rudolf Steiner habe von den christlichen Schriften wenig gehalten. Eine solche Verkennung Rudolf Steiners gehört in meinen Augen wesentlich zur Tragik des heutigen Christentums. Oder ein anderes Beispiel, ich sehe mich in New York, da hatte ich den Namen Rudolf Steiners noch niemals gelesen, Ich sehe mich am Dreikönigstag mehrmals, weil er die Predigt mehrmals gehalten werden musste, von der Kanzel den Menschen sagen: Liebe Mitchristen, ich gehe selbstverständlich davon aus, dass Sie nicht denken, dass diese drei Könige leibhaftig vom Osten gekommen sind, um das Kind anzubeten. Wir sind doch aufgeklärte Menschen, aufgeklärte Christen. Wir verstehen das als ein schönes Bild, als eine schöne Geschichte, die Matthäus erfunden hat, um uns zu sagen, dass dieses Kind der König der ganzen Welt ist. Aber wir sollten nicht so naiv sein und denken, sie seien wirklich vom Osten gekommen. Nicht einmal ein Jahr später, als Einsiedler am Comer See, lese ich Vorträge Rudolf Steiners über das Matthäusevangelium. Da heißt es: Die drei Könige waren Eingeweihte, welche die ganze Weisheit des Zarathustra von Generation zu Generation über Jahrtausende hinweg überliefert bekommen hatten. Sie besaßen die Fähigkeit, die Konstellationen und den Lauf der Sterne zu deuten. Sie wussten: Wenn die Sterne so zueinander stehen, dass eine bestimmte Konstellation eintritt, dann kommt unser Stern, unser großer Lehrer, wieder auf die Erde. Und die drei Könige sind leibhaftig vom Osten gekommen, um diesem Kind ihre Gaben zu bringen. Ich fragte mich: Mensch, was hast du als katholischer Priester in New York gepredigt, dass es naiv sei, dies als historisch geschehen anzusehen? Nicht nur die Heilige Schrift, sondern auch Christus selbst wurde durch die Lektüre Rudolf Steiners von etwas Kümmerlichem zu etwas unendlich Bedeutsamen. Denn der Christus der katholischen Kirche ist etwas äußerst Kümmerliches verglichen mit dem Christus Rudolf Steiners. Durch Rudolf Steiner kann man auf allen Gebieten des Lebens eine ungeheuerliche Erweiterung der Horizonte erleben. Christus wird von ihm als die geistige Wesenheit geschildert, die alle Kräfte der Engel, Erzengel und Fürstentümer, der Gewalten, Mächte und Herrschaften, der Throne, Cherubim und Seraphim zu einem geistigen Organismus in sich zusammenschließt. Alle Wesen unseres Planetensystems werden in seinem Herzen durch seine Liebe zu einer Einheit gebracht. Ich fragte mich: Wie ist es möglich, dass das Christentum die kosmische Dimension des Christus verloren hat? Und ich höre bis heute Kritiker sagen: Die Anthroposophie Rudolf Steiners ist unchristlich. Die heutige Menschheit, auch die heutige Theologie, ist buchstäblich von allen guten Geistern verlassen. Aber der Sinn davon ist: Nur weil die Überlieferung alle geistigen Wesen aus dem Auge verloren hat, gibt es für den einzelnen suchenden Menschen die Möglichkeit, den Geist ganz aus der individuellen Initiative heraus zu suchen und ihn immer mehr zu finden. Aus der Sackgasse des Materialismus kommt die Menschheit nicht allein durch den Glauben heraus. Der Glaube allein wird immer weniger die Menschen tragen können. Meine Mutter hat mir immer gesagt: Kind, kannst du das nicht einfach glauben? Und ich habe ihr geantwortet: Mutti, ich beneide dich, dass du das einfach alles glauben kannst, auch ohne es zu verstehen. Ich kann das nicht. Die Menschheit steht nach meiner Überzeugung an einer großen Schwelle ihrer Entwicklung, wo der Materialismus überwunden werden muss, wenn sie nicht von einem Abgrund der Unmenschlichkeit in den nächsten gehen will. Dies kann nicht durch ein Zurückgehen zum alten Glauben geschehen. Es muss ein Weg nach vorn gefunden werden. Nach mehreren hundert Jahren Wissenschaftlichkeit im Ergründen der materiellen Welt wird der einzige Weg nach vorn nur eine gediegene, nicht weniger wissenschaftliche, nach allen Seiten ausgebaute Erkenntnis des Geistigen, des Übersinnlichen sein können. Ich betrachte die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners als die erste Grammatik in der Menschheit, die es ermöglicht, eine Wissenschaft des Übersinnlichen aufzubauen. Ein anderes bei Rudolf Steiner ist, dass alles vom Gesichtspunkt der Entwicklung betrachtet wird. Die Menschheit ist in Entwicklung begriffen. Jeder Mensch entwickelt sich unentwegt, wie alles auf der Erde sich entwickelt. Eine Aussage, die für eine Zeit richtig ist, kann niemals für eine andere Zeit in gleicher Weise richtig sein. Und hier komme ich zu einem ganz wesentlichen Punkt der Auseinandersetzung zwischen Kirche und Geisteswissenschaft, wo ich mir sagen musste: Es geht für dich mit der katholischen Kirche beim besten Willen nicht mehr. Sie verlangt von dir, dass du ihre Dogmen verkündest. Dir bleibt keine andere Wahl. Du musst das, was du sagen und tun willst, anderswo sagen und tun. Diese Unversöhnbarkeit gilt allerdings nur für die Kirche als Institution, weil sie nicht anders kann, als die Verteidigung ihrer Machtposition in der Menschheit als erste Priorität zu haben. Sie gilt nicht für die einzelnen Katholiken, der seinen Katholizismus nach allen Seiten immer erweitern und vertiefen kann. Eine wichtige Seite der Unversöhnbarkeit mit der Kirche liegt gerade in der Würdigung der Entwicklung. Für Rudolf Steiner wäre es ein unchristlicher Gedanke, dass Christus vor 2000 Jahren alles gesagt haben soll, was er der Menschheit mitzuteilen hat, und dass er heute nicht mehr unmittelbar mit der Menschheit spräche. Zu behaupten, dass die Offenbarung des Christus mit dem Neuen Testament abgeschlossen sei, heißt Christus für unsere Zeit mundtot zu machen, heißt zu dekretieren, dass er von jenem Zeitpunkt an nichts mehr sagen darf. Das widerspricht der Tatsache, dass er den Menschen versprochen hat, eine geistige Wiederkunft mit ihnen zu feiern. Meinen die Kirchen wirklich, dass Christus bei seiner Wiederkunft nur dasselbe wiederholen wird, was er vor 2000 Jahren sagte? Aus dem Begriff der Entwicklung folgt für Rudolf Steiner: Christus begleitet die Menschen während ihrer ganzen Entwicklung. Er spricht geistig immer und er hat jederzeit neue Dinge zu sagen, weil die Aufgaben der Entwicklung immer andere sind. Die Menschen sind heute nur taub geworden und hören seine Stimme nicht mehr. 4 Jahre nach der Rückkehr aus den USA wurde ich eines Tages von ehemaligen Kollegen nach Südafrika eingeladen, dort Dozent an einem Priesterseminar zu werden. Ich sagte: Ich komme gern, nun muss ich euch eines ganz ehrlich sagen. Seht ihr diese 350 Bände? Ich bin ein echter Steinernarr. Und ich möchte es bleiben. Wenn ihr mich als Steinernarren haben wollt, dann komme ich gerne. Die haben keine Ahnung gehabt, was ich damit meinte. Sie meinten mich von der Studentenzeit her gut zu kennen. Ich könne doch unmöglich ganz verrückt geworden sein, und sie brauchten einen, der die Kurse hält, die sonst niemand halten möchte, und ich solle kommen. Ich sagte: Gut, ich komme. Und jetzt war ich 1981 in Südafrika, noch zu Zeiten der Apartheid. Da hatten wir eine Ausnahmegenehmigung. Dank dem Einfluss der Kirche wurde es von der Regierung geduldet, dass im Seminar alle Rassen zusammenlebten. Südafrika ist das Land auf der Erde, wo alle Rassen vertreten sind. Dort leben auch über 1 Million Inder. Gandhi hat ja in Südafrika seine Mission begonnen. Ich stand jetzt vor diesen Studenten, die die ganze Menschheit repräsentierten. 5 Jahre lang war ich dort. Ich habe gedacht: Die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners erlebst du als die Methode des Strebens nach Allseitigkeit. Du kannst den Studenten alles Mögliche sagen, du musst es nur in ihre Sprache übersetzen. Du musst versuchen, sie innerlich zu erreichen. Das Alter der Seminaristen ging von Anfang 20 bis Ende 50, also hatten wir auch altersmäßig eine bunte Mischung. Es haben allerdings die Frauen gefehlt, es war ja ein katholisches Priesterseminar. Ich sagte mir: Du musst diese Menschen dort erreichen, wo sie sind. Du musst eine Sprache sprechen, die jeder Mensch verstehen kann. Wie findet man aber eine Sprache, die für alle Rassen, für alle Kulturen verständlich ist? Äußerlich gesehen war Englisch die einzige Sprache, die wir alle gemeinsam hatten. Ich wollte einerseits jedem Menschenherzen etwas beibringen, was ihm etwas bedeutet, ohne andererseits flach zu werden. Es war für mich eine große Herausforderung, Brücken zu bauen. Und ich muss Ihnen sagen, dass es mit den Studenten gut ging, nur mit den Dozenten wurde es im Laufe der Zeit immer schwieriger. Und was die Studenten bei mir gern gemocht haben, war, dass ich besonders bei den Prüfungen wenig von ihnen an Wissen verlangt habe, dafür viel an Denken, an Bemühung, die Dinge zu verstehen. Ich bin den Jahren in Südafrika zutiefst dankbar. Nur dank der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners konnte ich versuchen, Philosophie und Theologie von immer mehr Seiten darzustellen. Es wäre für mich ganz unmöglich gewesen, auch nur den leisesten Kompromiss mit meinem Gewissen zu schließen. Alles, was ich lehrte, war in meinen Augen reines Christentum, gerade weil es zugleich reine Geisteswissenschaft war und umgekehrt. Wie gesagt, ich habe die Kurse gehalten, die kein anderer halten wollte, und jetzt möchte ich Ihnen verraten, welche Kurse das waren. Der eine Kurs war über Gott, der andere über Mariologie, das heißt über die Mutter Gottes. Da habe ich die ganze Entwicklung der Sophia, der Weisheit, erläutert. Ein anderer Kurs behandelte die Geschichte der Philosophie. Es gibt ein Bändchen von Rudolf Steiner, der menschliche und der kosmische Gedanke, in dem er die 12 möglichen Weltanschauungen schildert. Jedes Phänomen kann vom Gesichtspunkt des Materialismus aus angesehen werden oder vom Gesichtspunkt des Spiritualismus, des Realismus, des Idealismus, des Rationalismus, des Dynamismus, des Sensualismus, des Pneumatismus, des Mathematismus, des Monadismus, des Phänomalismus und des Psychismus. Dazu kommen 7 Arten der inneren Einstellung der Wirklichkeit gegenüber, 7 Seelenstimmungen. Ich habe die Geschichte der Philosophie erläutert, indem ich gezeigt habe, wie jeder Denker eine dieser Denkweisen bevorzugt, der eine mehr diese, der andere mehr jene, wobei die Wirklichkeit sie alle umfasst. Und wie ein Denker dadurch einseitig wird, dass er seine Sichtweise verabsolutiert, die anderen nicht sieht oder gar bekämpft. Noch ein Beispiel über die Art und Weise, wie ich versucht habe, eine Brücke zu schlagen vom Katholizismus zur Geisteswissenschaft, ganz besonders in der schwierigen Frage der wiederholten Erdenleben. Die Studenten haben mich eines Tages gefragt, was denkst du über Wiederverkörperung, denn sie wussten, dass in den 350 Steinerbänden in meinem Zimmer auch von Wiederverkörperung die Rede ist. Und ich habe geantwortet, ja, ihr stellt die Frage vielleicht nicht deswegen, weil ihr an Wiederverkörperung interessiert seid, sondern weil ihr euch die heutige Vorlesung ersparen möchtet, ist ja nicht schlimm, das habe ich als Student auch getan, wenn der Professor nicht besonders interessant war. Und ich habe ihnen erklärt, dass es ihnen nichts nützt, wenn ich jetzt eine Vorlesung über diese Frage halte. Ich habe vorgeschlagen, dass wir versuchen, Judas zu spielen nach seinem Tod. Viele Schwarze sind geborene Schauspieler und ich sagte, wir können den Judas spielen, der gerade gestorben ist, und wir gucken, ob der liebe Gott es schafft, ihn in die Hölle zu bringen oder ob Judas es hinkriegt, sich herauszureden. Aus dieser Idee ist dann mein Judas-Büchlein entstanden. Dem Evangelium zufolge hat Christus nichts getan, um Judas vom Selbstmord abzuhalten. Und eine wichtige Frage ist, wie kann Christus Judas in den Selbstmord entlassen? Er sagt ihm, was du tust, tu es bald, ohne die Überzeugung, dass die Entwicklung des Judas weitergeht. Und dieser Judas argumentiert so, dass er sagt, Gut, lieber Gott, nehmen wir an, ich habe alles verpfuscht. Das kann ich erst jetzt einsehen, da mein ganzes Leben ausgebreitet vor mir liegt. Nehmen wir an, ich habe wirklich alles falsch gemacht. Ganz bestimmt war es der schlimmste Fehler, mir das Leben zu nehmen. Warum bist du aber so geizig, dass du mir nicht einmal eine zweite Chance gibst, es besser zu machen, etwas daraus zu lernen? Ich habe in Rom an der Gregorianer-Universität keine einzige Vorlesung über diese Frage gehört. Sind das nicht Züge, wo das traditionelle Christentum zeigt, wie anachronistisch es wird? Denn jeder vernünftige Mensch muss sich sagen, jeder stirbt doch ganz am Anfang seiner Entwicklung. Er hat kaum damit angefangen, es schlummern in ihm noch unendliche Veranlagungen. Was sind wir, selbst der beste Mensch, am Ende unseres Lebens, wenn nicht Anfänger und weiter nichts? Und von dieser Anfänglichkeit sollen wir mit dem Tod auf irrationelle Weise in eine Endgültigkeit für alle Ewigkeit katapultiert werden? Gerade wegen dieser Frage musste ich letztendlich die katholische Kirche verlassen, weil es beim besten Willen nicht mehr ging. Ich bin überall dort gern, wo ich sagen kann, was ich zu sagen habe. Aber ich musste gehen, vor allem, weil ich die Frage nach der Wiederverkörperung gestellt und noch dazu meine Überzeugung diesbezüglich deutlich gemacht hatte. Und ich sage Ihnen, von einem Tag zum anderen waren die Menschen in der katholischen Kirche, mit denen ich jahrzehntelang aufgewachsen war und gearbeitet hatte, plötzlich verschwunden. Sie haben sich nicht mehr gemeldet. Die Auseinandersetzung mit den Inhalten der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners ist heute meines Erachtens das Allerwichtigste, wenn die Menschheit aus der tragischen Sackgasse des Materialismus heraus will. Die moderne Naturwissenschaft wartet darauf, von einer Geisteswissenschaft ergänzt zu werden. Oder die Fixierung auf das Materielle wird den alltäglichen Krieg aller gegen alle immer bedrohlicher heraufbeschwören. Und was die Religion angeht, in diesen 2000 Jahren Christentum sehe ich weit und breit keine Individualität, keinen Menschengeist, in dem der Geist des Christus sich so rein und umfassend geäußert hat wie in der Anthroposophie Rudolf Steiners. Und ich bin ganz davon überzeugt, dass sowohl die Kirchen als auch die Naturwissenschaft in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten sich gründlich mit dieser Geisteswissenschaft werden auseinandersetzen müssen. Das Christentum wird an dieser Auseinandersetzung sterben oder leben. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Der Begriff, den Thomas von Aquino von Aristoteles hatte, war: Aristoteles irrt nicht. Das bedeutet nicht, dass Aristoteles unfehlbar ist. Eine prinzipielle Unfehlbarkeit ist eine leere Abstraktion. Die Unfehlbarkeit des römischen Papstes ist ein Machtspruch, weil sie sich auch auf Aussagen bezieht, die der Papst noch nicht gemacht hat. Nicht ein für alle wahrnehmbarer Inhalt soll seine Aussagen wahrmachen, sondern das Amt. Thomas hat hingegen alles gelesen und zu allem Stellung genommen, was ihm von Aristoteles zugänglich war, und nirgendwo Denkfehler feststellen können. Dies bedeutet für ihn, dass sich Aristoteles nur über Dasjenige äußert, worüber sein Urteil gereift ist. Über viele Dinge spricht er nicht, und es ist müßig darüber zu spekulieren, ob Irrtümer gefunden werden können, falls er sich darüber geäußert hätte. Selbst dort, wo Galileo Galilei meinte, Aristoteles habe sich geirrt, wenn er sagt, dass die Nervenbahnen vom Herzen ausgehen, wogegen die heutige Wissenschaft nachweisen kann, dass sie doch vom Gehirn ausgehen, da sagt Rudolf Steiner: Beide haben recht, denn Aristoteles hat nicht die materiellen physischen Nervenbahnen gemeint, sondern die ihm viel wichtigeren ätherischen Nervenbahnen, und die kommen in der Tat vom Herzen, nicht vom Gehirn. Ähnliches ließe sich zum Beispiel über die galileischen Fallgesetze sagen. Galileo misst von außen die Strecke, die ein fallender Stein zurücklegt in der ersten, in der zweiten Sekunde und so weiter. Er meint damit, Aristoteles zu widerlegen, weil er keine Ahnung davon hat, dass es zur Zeit des Aristoteles für den Menschen noch gar nicht möglich war, einen fallenden Stein als ein Geschehen ganz außerhalb des Menschen ohne innere Beteiligung zu betrachten. Das Erleben war damals derart, dass der Mensch innerlich empfand, innerlich miterlebte, wie er sich anstrengen und anspornen müsste, im Gegensatz zum passiven Angezogenwerden durch eine Gravitation, um sich selbst mit der Geschwindigkeit des fallenden Steins in Bewegung zu setzen und in Bewegung zu bleiben. Ich habe nur gestaunt und mir gesagt: Einen Rudolf Steiner brauche ich, um mir den Begriff, den Thomas von Aquino von Aristoteles gehabt hat, zu retten. Ich war an dem Tag, wo ich das zum ersten Mal las, so glücklich, überaus glücklich, weil ich mir sagen konnte, dass Thomas von Aquins Einschätzung von Aristoteles doch zutrifft. Und ich bin ein Mensch, wenn ich in der heutigen Menschheit in dieser Hinsicht der Einzige sein sollte, wäre das mir auch ganz recht, der von Rudolf Steiner denselben Begriff hat, den Thomas von Aquino von Aristoteles hatte. In den ersten Jahren der Steiner Lektüre hatte ich gemeint, ein paar Widersprüche gefunden zu haben. Ich habe sie sorgfältig aufbewahrt, weil ich Steiner gern ertappt hätte, dass er sich doch einmal irrt. Und erst im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, es lag daran, dass ich die Dinge noch nicht tief und umfassend genug denken konnte. Ein Beispiel dazu: Einmal sagt Steiner, Christus soll am Kreuz gesagt haben: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in einem anderen Vortrag heißt es: mein Gott, wie hast du mich verklärt? Eine Zeit lang dachte ich, das eine schließt doch das andere aus, eins von beiden muss falsch sein, bis ich soweit war zu verstehen, dass beide Aussagen untrennbar zusammengehören. Das Menschliche, allzu Menschliche macht beim Tod die Erfahrung des Verlassenseins. Die Seele und der Geist werden aber gerade dadurch verherrlicht und befreit. Mein Problem war, dass ich unterstellt hatte, Christus könne nur physisch hörbare Worte gesagt haben und nur solche seien gehört worden. Mein Begriff von Rudolf Steiner ist, dass in ihm Christus uns einen Mensch geschenkt hat, es steht Christus zu, das zu tun, der in der Öffentlichkeit nur über Dinge gesprochen hat, über die sein Urteil aufgrund der sinnlichen und der übersinnlichen Wahrnehmung so reif war, dass er die begründete Überzeugung hatte, es stimmt, was er sagt. Und ich habe ziemlich alles gelesen, was von ihm der heutigen Menschheit zugänglich ist. Er hat bei jeder Gelegenheit betont, dass über alles noch sehr viel zu sagen wäre, weil jedes Phänomen unerschöpflich sei. Er hat immer gewarnt, man solle ihm nichts glauben, man solle alles prüfen, weil er die Gewissheit hatte, dass jede Prüfung seine Aussagen bestätigen würde. Es sind außerdem mehrere Jahrzehnte seit seinem Tode vergangen. Die zahlreichen Feinde, die er hatte, hätten es schon längst an die große Glocke gehängt, wenn sie auch nur einen einzigen eindeutigen Irrtum, etwa in seinen naturwissenschaftlichen Aussagen, gefunden hätten. Ich weiß, dass eine solche Überzeugung im Zeitalter der Verflachung, Verzeihung, der Demokratie sehr unbeliebt, politisch nicht ganz korrekt ist. Ich weiß, dass dasjenige, was ich sage, für viele der Inbegriff des Dogmatismus oder des Fanatismus ist. Weil wir keine Toleranz für Menschen mehr haben, werden viele plötzlich der Wahrheit gegenüber tolerant. Viele verstehen heute Toleranz so, dass jeder nur seine subjektive Meinung hat und es keine objektive Wahrheit gibt, oder besser gesagt, dass es keine geben darf. Sich tolerieren heißt für solche Menschen, dass alle Meinungen gleich viel oder vielmehr gleich wenig wert sind. Nicht der Wert einer Wahrheit ist für sie wichtig, sondern das gesellschaftliche Gewicht dessen, der sie vertritt. Intolerant ist für viele derjenige, der behauptet, auch nur ein wenig von einer objektiven, für alle gültigen und bindenden Wahrheit gefunden zu haben. Die Wahrheit ist aber niemals eine Frage des Entweder-Oder, denn die Wahrheit ist die Art und Weise, wie sich das Denken der Menschheit bemüht, die Wirklichkeit der Welt zu ergründen, sie immer besser zu erfassen. All das ist wahr, was wirklichkeitsgemäß ist. Der Grundsatz sowohl des Christentums wie auch der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners ist, nach meiner Überzeugung, dass die Wirklichkeit in allen ihren Erscheinungsformen unerschöpflich ist. Derjenige ist wahrhaftig als Mensch, der sich auf der Suche nach der Wahrheit immer unterwegs fühlt, weil er weiß, er kann jeweils nur einen Zipfel des Ganzen erfassen. Er möchte jedes Phänomen von dieser Seite und noch von jener Seite und dann noch von einer anderen anschauen. Was mich heute noch mehr als bei der ersten Begegnung mit den Schriften Rudolf Steiners vor fast 30 Jahren verliebt macht in seine Geisteswissenschaft, ist die Tatsache, dass sie niemals systematisch wird, niemals den Horizont abschließt. Jedes Mal, wenn man am Ende eines Vortrages umblättert und ein neuer anfängt, da packt Steiner die Wirklichkeit von einer ganz anderen Seite an. Irrtümer sind immer Einseitigkeiten des Denkens und eine einseitige Aussage ist nur insoweit irrtümlich, als sie irgendeine Seite, irgendeinen Aspekt der Wirklichkeit ausdrücklich verneint oder ausschließt. Als ich die katholische Kirche verlassen musste, habe ich das so empfunden, dass der katholische Glaube oder der katholische Wahrheitshorizont einen gewissen Umfang hat, während die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners nach allen Seiten völlig offen bleibt. Wenn Sie zwei Kreise haben, einen kleineren in einem größeren drinnen, Sie werden mir verzeihen, dass ich das so sage, aber es ist, wenn es wahr ist, keine Überheblichkeit. Dann wird der kleinere Kreis den größeren verdammen, verketzen müssen, weil er den größeren nicht umfasst. Aber es kommt niemals in Frage, dass der größere Kreis den kleineren verketzert, weil er ihn mit umfasst. Ich habe niemals auch nur ein Teilchen echten Katholizismus verneinen müssen. Alles wurde für mich immer nur größer und größer und tiefer und tiefer. Steiner sagt niemals, die Sache sei so und nicht anders. Er sagt immer, schau, dieses Phänomen kann von einer Seite angeschaut werden, dann sieht es so aus. Wenn du es aber von einer anderen Seite anschaust, sieht es wieder anders aus. Niemals habe ich den Christus, sein Wirken, die Art und Weise, wie er seine Wiederkunft in der Menschheit feiert, von so vielen Seiten geschildert gefunden wie bei Rudolf Steiner. Jeder Mensch kann daran Freude ohne Ende erleben. So war es gemeint, als ich sagte, dass in der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners durch die Methode selbst der Irrtum prinzipiell ausgeschlossen ist. Diese Methode nennt Rudolf Steiner das Streben nach Allseitigkeit. Weil die Wirklichkeit in allen ihren Phänomenen unerschöpflich ist, muss man bei der Suche nach der Wahrheit zwei Klippen vermeiden. Die eine ist die Klippe des Dogmatismus, der behauptet, mit ein paar Griffen die ganze Wahrheit pachten zu können. Die andere ist der Relativismus, der meint, alles sei nur subjektiv und es gäbe nur Meinungen und keine objektive Wahrheit. Rudolf Steiner geht den mittleren Weg. Für ihn gibt es eine objektive Wahrheit und jeder Mensch kann immer mehr davon finden, nur ist jeder immer unterwegs, weil die Suche nach der Wahrheit niemals abgeschlossen ist. Es geht darum, immer neue Aspekte der Wirklichkeit in ihrer Objektivität zu erfassen und sie in Einklang mit den schon gefundenen zu bringen. Es ist wie bei einem großen Baum, den man von den verschiedensten Seiten anschauen oder fotografieren kann. Es wäre unsinnig zu meinen, dass die verschiedenen Bilder alle unwahr seien, weil sie sich voneinander unterscheiden. Man braucht sie nur zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Die Erfahrung, die man bei der Lektüre Steiners macht, ist, dass jede Wirklichkeit von immer neuen Gesichtspunkten geschildert wird. Die jeweils neuen Gesichtspunkte werden als wahr empfunden, weil sie weit davon entfernt sind, den alten zu widersprechen. Sie werfen vielmehr ein neues Licht auf sie. Es ist wie beim Besteigen eines Berges. Je größer die Überschau, je mehr Einzelwahrnehmungen in einen Gesamtzusammenhang gebracht werden, desto mehr hat man die Wahrheit des Berges, das heißt eine getreue, wenn auch nie vollständige Wiedergabe seiner Wirklichkeit. Die nie abgeschlossene Suche nach der Wahrheit macht den Geist nach allen Seiten beweglich und frei. Nach Beendigung der redaktionellen Arbeit an den folgenden Vorträgen Rudolf Steiners sagte ich mir, jetzt hast du alles getan, was du konntest, um diese Vorträge dem heutigen Menschen sichtbar und zugänglich zu machen. Das bedeutet aber nicht, dass Rudolf Steiner dadurch zu einer leichten, unterhaltsamen Lektüre wird. Nach wie vor ist es für den heutigen Leser nicht möglich, bei der Lektüre nur passiv in einer bloßen Empfangshaltung zu bleiben. Er muss sein Denken betätigen, er muss sich anstrengen, von ihm wird gefordert, dass er den Inhalten jenes tiefe Interesse entgegenbringt, das nur ein brennendes Erkenntnisringen erzeugen kann. Die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners scheint mir mit der Tatsache, die sich vor 2000 Jahren auf der Erde ereignet hat, eines gemeinsam zu haben. Es hängt ganz vom einzelnen Menschen ab, ob er beide Erscheinungen ignoriert, sie nicht einmal bemerkt, oder ob sie für ihn zu einem Schicksal werden, das Richtung und Ziel seines ganzen Lebens bestimmt. Das eine, das Christusereignis, stellt die reinste Erscheinungsform der Liebe zum Menschen dar und das andere, die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners, die reinste Erscheinungsform des denkenden Bewusstseins. Beide zusammen sind das umfassende Angebot für die Ausübung der Freiheit durch den einzelnen Menschen. Sie können nur zu einer zunehmenden Scheidung der Geister führen, denn das Freiheitliche stellt jeden Menschen immer wieder vor die Wahl. Entweder ergreift er täglich aufs Neue seine Freiheit oder er versäumt sie auszuüben.